Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie, darf euch ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Und es ist schön, dass wir auch als Gemeinde wieder ja die Gemeinschaft mit unserem lebendigen und auferstandenen Herrn Jesus Christus ja haben dürfen. Und dass wir auch heute in dieser Gemeinschaft seine Güte, seine Barmherzigkeit und seine Geduld erfahren dürfen. Denn darum geht es heute Morgen, um dieses Thema. Es soll nämlich um die Güte, um die Barmherzigkeit und um die Geduld Gottes gehen. Und dazu wollen wir zwei Verse betrachten. Ein Vers aus dem Titusbrief, Titus 3, Vers 4. Titus 3, Vers 4. Das ist jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung. Da lesen wir Folgendes. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Und der andere Vers steht im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, der Vers 9 und hier insbesondere der zweite Teil. Ja, 2. Petrus 3, der Vers 9, insbesondere der zweite Teil. Da heißt es dann, dass er, also der lebendige Gott, Geduld mit uns hat und nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass jeder zu ihm umkehrt. Also wie am Anfang schon gesagt, um die Geduld, um die Barmherzigkeit, um die Güte unseres Herrn soll es also heute Morgen gehen. Und liebe Geschwister, genau das war es doch, was zu Weihnachten seinen Anfang nahm, dass uns ein Kind geboren ist, dass uns ein Sohn gegeben ist, nicht, dass die Herrschaft auf seinen Schultern ruht. Und der Höhepunkt der Güte, der Barmherzigkeit und der Geduld Gottes kam dann darin zum Tragen, dass er seinen eigenen Sohn für dich und für mich ans Kreuz gehen ließ, um dort für dich und für mich die Schuld zu tragen und das Gericht seines Vaters auf sich zu nehmen. Und somit die Möglichkeit zu schaffen, dich und mich eines Tages aus dem Machtbereich der Finsternis herauszuretten, was dann hoffentlich bei allen hier bei uns an irgendeinem Tage dann auch geschehen ist. Und an all das erinnern wir uns ja in der Passionszeit, in der wir uns ja momentan befinden, in ganz besonderer Weise. Nicht, was da Jesus Christus wirklich für uns also getan hat. Und diese beiden Verse, die wir gerade gehört haben, was wollen sie uns vor Augen führen? Dass trotz aller offenen Fragen, dass trotz aller schwierigen Aufgaben, dass trotz aller traurigen Erfahrungen, dass obwohl sich die Menschheit so gegenüber dem lebendigen Gott aufführt, wie wir es momentan in besonders krasser Weise erleben, dass Gott immer noch da ist. Und wie du und wie ich, wie wir in unserem Leben bestehen können, hängt unter anderem davon ab, dass wir die richtigen Antworten auf zwei Fragen bekommen. Und zwar die erste Frage ist die, auf welchem Fundament stehen wir heute, stehen wir jetzt? Und die zweite Frage ist, worauf bauen wir, wenn wir an die Zukunft, wenn wir an morgen denken? Das sind die beiden Fragen, auf die wir die richtigen Antworten bekommen müssen. Auf welchem Fundament stehen wir also jetzt, heute und worauf bauen wir, wenn wir an die Zukunft denken, wenn wir an das Morgen denken? Kommen wir also zu dieser ersten Frage, auf welchem Fundament stehen wir? Ja, und da sagt uns dieser Titusvers ja ganz eindeutig, es ist und bleibt die Güte und die Barmherzigkeit Gottes, die in unserem Leben zum Tragen kommt, die unser Leben erhält. Das mag vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt tröstlich und zuversichtlich zu klingen, nicht einzugestehen, dass wir mit unserer ganzen Existenz von diesem lebendigen Gott abhängig sind. Hilft uns solch eine Aussage überhaupt weiter? Hilft uns das für unsere persönliche Situation? Hilft uns das wirklich zu verstehen, was in unserem persönlichen Leben da abläuft? Und ich musste da an eine Geschichte aus der Bibel denken, und zwar aus Lukas 13. Da kommt ja eine Gruppe von Menschen zu Jesus Christus und sagt ihm: Herr, hast du schon gehört, was der Pilatus da angestellt hat? Und Jesus fragt zurück: Was ist denn da passiert? Ja, Herr, weißt du denn nicht, was da im Tempel abgelaufen ist? Da war zwar diese etwas aufrührerische, rebellische Gruppe von Galiläern in dem Tempel. Und während sie da so ihren Opferdienst durchführten, sind sie dann auf Veranlassung des Pilatus alle dort niedergemetzelt worden. Herr, was sagst du dazu? Und liebe Geschwister, merken wir, wie diese Frage nach einer politischen, nach einer seelsorgerlichen Antwort ruft. Und man kann sich ja gut vorstellen, was für ein Leid da in die Familien der Galiläer hineingekommen ist. Aber liebe Geschwister, was ist die Antwort Jesu Christi? Wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht Buße tut, dann werdet ihr genauso umkommen. Dass wir das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Natürlich ist eine politische, eine gesellschaftliche, eine seelsorgerliche Antwort wichtig. Aber beide Antworten gründen sich auf eine ganz bestimmte Antwort, nämlich auf die Antwort Jesu Christi. Und wenn wir diese Antwort in aller Tiefe verstanden und begriffen haben, dann können wir sicherlich auch gültige Antworten geben auf die Fragen, die uns so täglich unter den Nägeln brennen. Und dann werden wir sicherlich auch Zuversicht und Trost finden, nicht in dieser Aussage, dass es schlicht und einfach die Güte und Barmherzigkeit Gottes ist, die uns wirklich am Leben erhält. Aber was müssen wir verstehen? Was müssen wir denn wirklich verstehen? Nicht, wir müssen uns wirklich einmal klar machen, wie unsere Situation vor Gott ist, dass wirklich zu Recht der Zorn Gottes über uns Menschen steht. Das müssen wir uns wirklich einmal klar machen. Und wenn wir das in der Tiefe nicht erfassen, wenn wir das in der Tiefe nicht begreifen, liebe Geschwister, wir werden nie mit der Botschaft aus dem Neuen Testament klarkommen. Wir werden immer so an der Oberfläche bleiben, so nach dem Motto, naja, jeder hat so seine kleinen Fehler, jeder hat so ein paar Macken und jeder braucht irgendwo mal Hilfe zur Lebensbewältigung. Aber liebe Geschwister, darum geht es gar nicht. Darum geht es letztendlich gar nicht. Der Grund, dass Gott uns trotzdem am Leben erhält, dass er trotzdem unser Leben führt, dass wir trotzdem ihm so viel Gutes zu verdanken haben, ist wirklich auf eine einzige Tatsache zurückzuführen, nämlich auf die Güte und die Barmherzigkeit des lebendigen Gottes. Und damit ist nicht so eine allgemeine Freundlichkeit zu verstehen, sondern dass Gott unverdient zu unseren Gunsten aktiv eingreift, immer und immer wieder. Aber ein Anrecht darauf haben wir nicht. Ist uns das wirklich immer so in dieser Tiefe bewusst? Ist uns das wirklich immer so bewusst? Wir denken ja oftmals, dass wir immer noch so einigermaßen durch das Leben hindurchkommen. Nein, liebe Geschwister, es ist und bleibt allein seine Güte und seine Barmherzigkeit. Das ist das Fundament, auf dem die gesamte Menschheit, ob nun gläubig oder ungläubig, auf dem die gesamte Menschheit ruht. Seine Güte und seine Barmherzigkeit. Und wir könnten uns nicht beschweren. Wir könnten uns nicht beschweren, wenn uns Gott eines Tages fallen lassen würde. Wir haben kein Recht, darauf zu leben, weil wir unser Leben als Menschen schon längst verwirkt haben, durch unsere Gleichgültigkeit, durch unsere Ignoranz, ja durch unsere Schuld, durch unsere Sünde gegenüber diesem lebendigen Gott. Nicht er ist uns das Leben nicht schuldig. Wir können von ihm nichts fordern. Es ist ein Faktum, es ist eine Tatsache. Und wir haben ja sicherlich schon gehört, es gibt ja so verschiedene Zeitalter, in denen Menschen leben. Man sprach ja vor Jahrzehnten von der postmodernen Zeitalter. Und zur Zeit spricht man ja davon, von einem postfaktischen Zeitalter. Das heißt also, dass Fakten, Tatsachen überhaupt keine Rolle mehr spielen, sondern das, was ich empfinde, was ich fühle und so weiter. Aber das hier, was wir gerade gehört haben, das ist ein Faktum. Das ist wirklich eine Tatsache. Ob wir das verstehen oder nicht, ob uns das passt oder nicht. Und wenn wir das nicht hören, wenn wir das nicht begreifen, dann leben wir in der Tat gefährlich. Dann leben wir in der Tat gefährlich. Warum? Weil wir dann glauben, dass unsere kleinen menschlichen Fundamente uns so tragen könnten. Nicht, dass wir zum Beispiel einen sicheren Arbeitsplatz, dass wir eine kernige Gesundheit, nicht, wir haben ja vorhin in der Gebetsgemeinschaft gehört, wie es manchen Geschwistern geht. Aber wir meinen dann vielleicht, wie gesagt, eine kernige Gesundheit, ein sicherer Arbeitsplatz oder dass wir eine intakte Familie oder dass wir einen ungebrochenen Optimismus haben. Nicht, oder dass wir uns doch immer wieder mit unserem eigenen Geschick nicht aus schwierigen Situationen herausziehen können. Nicht, dass wir anderen helfen. Nicht, dass wir Menschen manches Gutes tun. Nicht so wie in der folgenden Beerdigungsanzeige. Nicht, also, die muss ich einfach mal vorlesen, nicht? Da konnte man Folgendes lesen. Das Leben eines Menschen zählt nicht viel. Es zählt allein sein Tun und Sein. Du hast getan, was andere nicht vermocht. Du hast gedient, geholfen, wo zu helfen war. Versuch den Menschen recht zu tun, wo immer es nur möglich war. Und jetzt kommt es. Wenn einer je vor seinem großen Thron, also vor Gottes großen Thron, wenn einer je vor seinem großen Thron ein Recht auf Gnade hat, dann müsstest du es sein. Ich weiß natürlich nicht, welcher Mensch oder welche Menschen sich an diesen Vers da herangemacht haben, wer den da aufgesetzt hat, aber hier muss man wirklich sagen, dieser Mensch oder diese Menschen, sie haben wirklich nichts verstanden. So hart das klingt. Es gibt, liebe Geschwister, es gibt kein Recht auf Gnade. Es gibt kein Recht auf Gnade. Jene Gnade Gottes, die dem Sünder Gutes tut. Nicht, und diese Gnade kann ich nicht einfordern. Diese Gnade ist unverdient. Nicht, diese Gnade bekomme ich aus freien Stücken. Ist uns das wirklich so bewusst, Herr? Und das müssen wir wirklich verstehen. Das ist es doch wirklich, liebe Geschwister. Und wenn ich das nicht begreife und wenn ich das nicht verstehe, dann verstehe ich auch Jesus Christus und das Kreuz nicht. Dann verstehe ich auch sein Opfer nicht. Dann verstehe ich auch dieses allein aus Gnaden, nicht allein Jesus Christus, allein der Glaube, allein die Schrift. Vor allen Dingen, wie diese Dinge dann zusammenhängen. Nicht, dass es die Gnade Gottes ist. Allein die Gnade Gottes ist, die trägt. Nicht, was er allein durch seinen Sohn Jesus Christus möglich gemacht hat. Und dass man allein durch Glauben an diesen Jesus Christus kommt. Und dass man allein aus der Schrift erkennen kann, wer oder was Jesus Christus ist. Und dann verstehe ich auch weiterhin nicht, werde ich dann nicht verstehen, dass Sünde, liebe Geschwister, keine moralische Kategorie ist, sondern das Verhältnis zwischen Mensch und Gott beschreibt, das nach 1. Mose 3 im Kern zerstört ist. Das nach 1. Mose 3 im Kern zerstört ist. Und wir wissen, der Humanismus, der sagt uns ganz was anderes. Nicht? Der sagt uns, dass es im Kern des Menschen ja immer noch etwas Gutes gibt, an den ich letztlich appellieren muss. Und wenn ich den Menschen dann richtig erziehe, ja, dann wird schon etwas Positives herauskommen. Aber das versuchen wir jetzt schon seit ein paar Jahrtausenden. Nicht? Und dann kommen die anderen mit der evolutionären Schiene und sagen, dass der Mensch sich in der Tat aufwärts entwickelt. Aber es dauert halt eben noch ein bisschen. Aber irgendwann werden wir es schaffen. Aber wenn man einmal das betrachtet, was in den letzten 80, 90, 100 Jahren auf diesem Globus passiert ist, ja, wie kann man da nur annähernd an den Humanismus, wie kann man da nur annähernd an eine evolutionäre Aufwärtsentwicklung des Menschen glauben? Seit 1. Mose 3 geht es kontinuierlich bergab. Auf die Höhe von 1. Mose 1 und 2 kommen wir nicht mehr. Kommen wir nicht mehr. Es ist und bleibt allein wirklich die Gnade, die Güte, die Barmherzigkeit Gottes, die uns wirklich trägt. Und liebe Geschwister, gar nicht auszudenken, wenn Gott einmal seine Güte und Barmherzigkeit wegziehen würde von dieser Erde. Gar nicht auszudenken. Aber dieser Vers, dieser Titusvers, der uns ja eine Antwort gibt auf diese erste Frage, auf welchem Fundament stehen wir, steht die gesamte Menschheit, dieser Vers sagt uns ja noch etwas mehr. Du könntest ja jetzt ganz fromm herkommen und könntest jetzt sagen, ja, es gibt aber auf der Welt noch andere Menschen, denen geht es viel, viel, viel schlechter. Nicht, da gibt es Menschen, die sind auf der Flucht, die hungern, die werden verfolgt, die werden gefoltert. Also lasst uns einander trösten und dankbar sein, dass es uns so geht, wie es uns momentan geht. Und das ist ja auch richtig. Aber liebe Geschwister, das ist viel zu kurz gedacht. Es geht nicht darum, dass wir etwas dankbarer werden für jenes oder für dieses. Darum geht es nicht. Es heißt ja nicht, wenn Gott nicht da wäre, dann ging es uns noch ein Stückchen schlechter. Sondern wenn Gott nicht unverdient so großzügig zu uns wäre, dann würden wir schon gar nicht mehr existieren. Das müssen wir uns einmal klar machen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurde ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Hurra, wir leben noch. Und da konnte man solche eine Reaktion lesen. Nicht so nach dem Motto, wir sind nochmal davongekommen. Andere hat es viel schlechter getroffen. Wir sitzen zwar jetzt hier auf Trümmern, aber wir können neu anfangen. Wir können das Leben neu in die Hand nehmen. Wir können neu aufbauen. Und dann wollen wir doch mal sehen, was am Ende dann wirklich Positives dabei rauskommt. Nun denke ich, dass viele, viele in Deutschland so nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht haben. Aber stellen wir uns einmal vor, man hätte auf die gehört, die damals gepredigt haben. Wie zum Beispiel Johannes und Wilhelm Busch. Oder wie Helmut Thielecke. Oder wie eben Hans-Otto Lilje. Nicht, dann hätten die Menschen vielleicht anders reagiert und gesagt, ja Herr, wir haben in der Tat eine große Schuld auf uns geladen. Und du gibst uns jetzt eine Chance zum Weiterleben. Und deswegen wollen wir wirklich Buße tun. Und deswegen wollen wir uns ganz neu zu dir hinwenden und wirklich zugeben, ja, dass wir es wirklich deiner Güte und deiner Barmherzigkeit zu verdanken haben, dass wir existieren. Was wäre das gewesen, liebe Geschwister? Was wäre das gewesen? Ich glaube, die Kirchen hätten sich nicht so schnell wieder geleert. Und vor allen Dingen, die Gesellschaft hätte sich nicht mit solch einem Riesentempo von den Gesetzen und von den Ordnungen und von den Geboten Gottes entfernt. Wenn das geschehen wäre. Und so glaube ich fast, dass unser Land, unser Volk, unsere Gesellschaft die Chance damals verpasst hat. Nicht, der Apostel Paulus sagt es ja im Grunde genommen ähnlich. Willst du, Mensch, willst du nicht endlich begreifen, willst du nicht endlich einsehen, dass du nur deshalb lebst, ja, weil Gott so viel Güte und Barmherzigkeit zeigt, verachtest du das? Und das gilt natürlich jetzt für alle, ob sie jetzt nun gläubig sind oder ob sie nicht gläubig sind. Nicht Gott lässt bekanntlich seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Er hält die Lebensgrundlage schließlich über Gute und Böse. Und selbst der entschiedenste Gottesfeind kann keinem Atemzug tun, wenn Gott ihm das nicht schenkt. Müssen wir uns mal klar werden. Worauf steht die gesamte Menschheit? Worauf steht sie? Allein auf die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Und jetzt kommt natürlich sofort die nächste Frage, aber wie lange geht's denn? Wie lange reicht denn die Güte und die Barmherzigkeit Gottes nicht, worauf die gesamte Menschheit steht? Was kommt morgen? Nicht? Und daran schließt sich natürlich zwingend diese zweite Frage an, nicht worauf bauen wir? Worauf bauen wir, wenn wir an morgen denken, mit all den Ungewissheiten, die da drin liegen? Nicht? Und da gibt uns dieser Vers aus dem zweiten Petrusbrief eine Antwort aus dem Kapitel 3, der zweite Teil von Vers 9. Dass er, der lebendige Gott, Geduld mit uns hat und nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass sich jedermann umkehre zu ihm. Ich meine, sonst ist es ja eigentlich nicht gestattet, dass wir dem Wort Gottes etwas hinzufügen oder dass wir von dem Wort Gottes etwas wegnehmen. Aber vielleicht könnte man hier noch ein kleines Wörtchen, ein sehr entscheidendes Wörtchen dazwischenfügen, dass man sagt, dass er noch Geduld mit uns hat. Dass er noch Geduld mit uns hat. Weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass sich jedermann zu ihm umkehre. Und liebe Geschwister, können wir diese Geduld Gottes, letztendlich wirklich fassen, können wir sie letztendlich wirklich verstehen, diese Geduld Gottes, angesichts des Blutstromes, der die Jahrhunderte, ja um nicht zu sagen Jahrtausende hindurchgezogen hat und immer noch hindurchzieht und man den Eindruck hat, dass dieser Blutstrom immer breiter wird. Kann man diese Geduld Gottes wirklich noch verstehen? Müsste fast sagen, nein, man kann sie nicht verstehen. Aber das öffnet uns natürlich einen Blick für das Herz des Vaters. Und das Herz des Vaters, das wissen wir, das Herz des Vaters kommt eben in ganz besonderer Weise in einer Person zum Ausdruck, nämlich in seinem Sohn Jesus Christus. In seinem Sohn Jesus Christus ist das gesamte Programm seiner Güte, seiner Barmherzigkeit und seiner Geduld. Man könnte ja noch andere Begriffe hinzufügen, aber in diesen Texten sind nur mal eben diese Begriffe erwähnt. Man könnte dann noch seine Gnade, seine Liebe und so weiter hinzufügen. Aber in Jesus Christus ist wirklich das gesamte Programm seiner Güte, seiner Barmherzigkeit und seiner Geduld sichtbar. Sichtbar durch das, was Jesus Christus außerhalb von Jerusalem auf der Hinrichtungsstätte auf Golgatha für dich und für mich getan hat. Ja, jener Hinrichtungsstätte, wo man drei Kreuze errichtet hat und wo die beiden Menschen zur linken und zur rechten Seite von Jesus Christus zu Recht dort hingen. Beide Menschen stellvertretend für die gesamte Menschheit, für die gesamte unter dem Gericht Gottes stehende Menschheit. Und diese Menschheit, die nur deshalb eine Chance hat und für die deshalb nur noch eine Tür offen steht, weil es den einen in der Mitte gibt, nämlich Jesus Christus. Aber durch diese Tür muss schon jeder Mensch selbst alleine hindurchgehen. Und der eine am Kreuz ist hindurchgegangen, der andere nicht. Das müssen wir uns darüber klar werden. Aber dieser Satz, liebe Geschwister, dieser Satz hier aus dem Petrusbrief, dass er Geduld mit uns hat oder dass er noch Geduld mit uns hat, in diesem Satz steckt natürlich auch eine Warnung, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so schnell erkennt. Aber deswegen haben wir dieses Wörtchen noch hinzugenommen. Eigentlich liegt diese Warnung in diesem Wörtchen noch. Denn diese Geduld Gottes ist nicht grenzenlos. Liebe Geschwister, sie ist nicht grenzenlos, sie hat irgendwann mal ein Ende. Und deswegen gilt es, dass ich jetzt die richtigen Konsequenzen ziehe, dass ich jetzt die Weichen stelle, dass ich jetzt in die Arme der Güte und der Barmherzigkeit und der Geduld Gottes fliehe, dass ich jetzt um Erbarmen bitte, dass ich jetzt eingestehe, ja Herr, ich lebe nur aufgrund deiner Güte, Barmherzigkeit und Geduld. Helmut Thielicke konnte das zu seiner Zeit damals so sagen. Darum kommt alles jetzt darauf an, dass ich mein Leben heute jener Hand anvertraue, die die Wellen zu beruhigen, die Gräber zu sprengen, die Wunden zu heilen und die Schulden zu tilgen vermag. Jetzt kommt es darauf an, liebe Geschwister. Jetzt, um es mal zusammenfassend zu sagen, jetzt ist noch die Tür Gottes offen. Jetzt. Und das erinnert mich natürlich an die Arche Noah. Nicht, da war auch eine Tür offen. Nicht, und jeder, der hineingehen wollte, durfte hineingehen. Nur eines Tages war es eben nicht so, dass die Menschen draußen gesagt haben, so, jetzt machen wir mal die Tür zu. Es ist auch nicht so gewesen, dass eines Tages der Noah von innen gerufen hat, halt, es geht nichts mehr, die Arche ist voll, kein Platz mehr, keiner passt mehr rein. Nein, Gott hat zu seinem Zeitpunkt von außen die Tür zugemacht und hat gesagt, bis jetzt war die Chance gegeben. Jetzt ist die Zeit abgelaufen. Jetzt kommen meine Gerichte. Jetzt lasse ich es regnen. Nicht? Und deswegen laden wir ja Menschen ein, in die Hand Gottes einzuschlagen, nicht? Und dass sie mit ihm wieder die Beziehung in Ordnung bringen. Nicht? Und in die gleiche Richtung gehen ja auch die Apostel. Nicht der Apostel Paulus, wenn er zum Beispiel in Römer 2, Vers 4 sagt, nicht, weißt du nicht, Mensch, dass die Güte Gottes dich zur Buße, zur Umkehr leiten soll. Und es ist ja schon erstaunlich, welche Bedeutung dieser kurze, knappe Vers hat. Das ist nämlich eine Begründung dafür, warum du so lange lebst. Eine Begründung dafür, warum du so lange auf Erden lebst oder leben darfst. Damit die Güte Gottes dich zur Buße, zur Umkehr treibt. Deswegen lebst du hier so lange auf Erden. Und nicht, dass du dich von einem Event zum anderen schaukelst, bevor ganz andere Gerichte über diese Welt gehen. Und ähnlich sagt es ja auch der Apostel Petrus, haben wir ja vorhin gehört, nicht, weil Gott nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass sich jedermann zu ihm umkehre. Nicht und wir, liebe Geschwister, wir, die wir zu Jesus Christus gehören, wir, die wir eines Tages irgendwann einmal dank seiner Güte, Barmherzigkeit und Gnade umgekehrt sind, wir, die wir jetzt schon Jahre oder Jahrzehnte in seiner Nachfolge stehen, nicht wir, die wir seine Kinder sind, das ist doch jetzt wunderbar zu wissen, dass wir, die wir zu ihm gehören, dass auf uns bezogen seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Geduld niemals aufhören wird. Auf uns, die wir zu ihm gehören. Nicht zu wissen, dass er das jeden Tag zusagt. Nicht zu wissen, dass uns das wirklich, ja, dass uns das wirklich trägt. Nicht so wie ein Vater sein kleines Kind, das noch nicht laufen kann, auf seinen Schultern trägt. Ebenso macht es Gott. Nicht zu wissen, dass seine Güte, seine Barmherzigkeit und seine Geduld jeden Tag frisch nicht abgegriffen ist, nicht unverbraucht ist, so wie eine Batterie, die irgendwann mal verbraucht ist. Und vor allen Dingen zu wissen, dass sie da ist, dass sie vor allen Dingen auch dann da ist, wenn ich eines Tages vor dem lebendigen Gott stehe. Nicht und dann, ja, und dann Jesus Christus zu seinem Vater sagen muss, ja, er hat sich zwar an nichts gehalten und er hat auch alle deine Gebote übertreten, aber er hat sich hier auf Erden, hat er sich immer an mich gehangen. Er hat sich immer an meine Fersen geheftet. Er gehört zu mir. Er gehört zu mir. Auch für ihn bin ich gestorben, Vater. Dieses Anhängsel muss durch, Vater, lass ihn durchschlöpfen. Und dann lobe ich und preise ich seine Güte und seine Barmherzigkeit und seine Geduld. Und deswegen hört wahrscheinlich das Loben und das Ehren und das Preisen in der Ewigkeit nicht auf. Wir können ja jetzt noch gar nicht ermessen, was das bedeutet, wirklich in der Ewigkeit bei ihm zu sein. Wir haben noch gar keine Vorstellung über den neuen Himmel und die neue Erde. Und jetzt, liebe Geschwister, noch ein letzter Gedanke. Es gehört ja zu Gottes Großzügigkeit, dass er uns auch immer wieder in der Geschichte Belege gibt für seine Güte, für seine Barmherzigkeit und für seine Geduld. Und wer hat das besser erlebt als sein Volk Israel? Wer hat das besser erlebt als sein Volk Israel? Nicht dieser ganze Ungehorsam, nicht diese ganze Untreue, nicht dieser ganze Götzendienst, die sie da über Jahrhunderte oder Jahrtausende da durchgeführt haben, konnte Gott aber nicht daran hindern, dieses Volk, das er nach 1. Mose 12 mit Abraham herausgerufen hat, nicht über Jahrtausende durch seine Güte, durch seine Barmherzigkeit und seine Geduld aufrechtzuerhalten, bis auf den heutigen Tag. Und gerade sein Volk ist der lebende Beweis für seine Güte, für seine Barmherzigkeit, für seine Geduld, für seine Stärke und vor allen Dingen auch für seine Durchsetzungsfähigkeit in der Geschichte. Nicht, liebe Geschwister, darauf bauen wir, dass Gott uns wirklich zusagt, ich stehe zu dir. Du kannst dich darauf verlassen. Du kannst dessen sicher sein. Nicht so wie dieses kleine Mädchen, das von ihrer Freundin gefragt wurde, na, wie viel Euro hast du denn zu deinem Geburtstag geschenkt bekommen? Und das Mädchen antwortete, 10 Euro. Und die Freundin daraufhin, na ja, dann zeig mir das doch mal. Und das Mädchen holt das Geld aus der Tasche, aber die Freundin zählt nur 5 Euro. Wieso sagst du zu mir 10 Euro, wenn du nur 5 Euro hast? Und daraufhin erwiderte das Mädchen ganz strahlend, aber mein Vater hatte mir gesagt, dass er mir heute Abend noch 5 Euro gibt. Und deswegen habe ich jetzt schon 10 Euro, obwohl ich nur 5 Euro in der Tasche habe. Sehen Sie, das wusste das Mädchen. Ich kann mich auf meinen Vater verlassen. Ich kann der Aussage meines Vaters vertrauen. Und deswegen hatte es schon 10 Euro, obwohl nur 5 Euro in der Tasche. Nicht um genau das, liebe Geschwister, genau das möchte uns der Herr schenken. Diese Haltung. Und diese Haltung dürfen wir auch wirklich haben. Und deswegen dürfen wir ganz mutig auch in die neue Woche gehen, auch wenn keiner von uns weiß, nicht was uns da begegnen wird. Die neue Woche liegt noch ganz verborgen vor uns. Aber wir dürfen mutig wirklich da hineingehen. Nicht so, wie es ein Arzt mal jener alten Dame erklärt hat. Und dieser Arzt, der hatte also immer so die Angewohnheit, während dieser Krankenbesuche immer seinen Hund da mitzunehmen. Und er fuhr immer mit dem Rad. Und der Hund fuhr dann lief dann an der Leine daneben her. Sehen wir ja manchmal so in den Straßen. Aber aus verständlichen Gründen durfte dieser Hund nie ins Krankenzimmer. Und eines Tages besucht der Arzt diese alte Dame. Und diese alte Dame wusste, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte und fragte ihn darauf. Das war mehr so eine Frage im Bild gesprochen. Doktor, sagen Sie, was kommt hinter diesem dunklen Vorhang, vor dem ich jetzt stehe? Und in dem Moment, wo sie diese Frage stellt, kratzt der Hund an der Tür. Der musste ja sonst immer so draußen da im Eingangsbereich bleiben. Kratzt er an der Tür. Und der Arzt erwidert darauf, sehen Sie, so ist das wie mit meinem Hund. Der ist noch nie in diesem Krankenzimmer gewesen. Der weiß überhaupt nicht, wie es darin aussieht. Aber eines weiß er, dass der Herr hinter seiner Tür ist. Und deswegen ist er getrost und hat keine Angst. Und sehen Sie, so ist das auch mit allen Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Der Herr steht hinter der Tür des Todes und wartet mit Freuden, sie in seine gütigen, barmherzigen, geduldigen Arme aufzunehmen. So ist es. Und deswegen, liebe Geschwister, lasst uns mutig in die neue Woche gehen, auch wenn wir nicht wissen, was sie uns bringen wird. Und man muss auch weiterhin ganz nüchtern sagen, Gott wird uns für die neue Woche keine Patentrezepte, keine Patentlösungen, keine Konzepte geben, so aufgeteilt nach 7 Tagen, die wir dann alle abzuarbeiten haben. Er wird uns auch nicht sagen, dass die nächste Woche eine leichte Etappe werden wird. Aber zu Beginn der neuen Woche wird er uns sagen, dass wir jeden Tag, und das gilt für jede Woche, dass wir jeden Tag seine Güte und seine Barmherzigkeit und seine Geduld und meinetwegen fahren wir fort, seine Gnade und seine Liebe hautnah erfahren dürfen. Und ich denke, das gilt besonders für diejenigen, die zurzeit wirklich auf welche Art auch immer einen schwierigen Weg gehen müssen. Aber das dürfen Sie wissen. Das dürfen Sie wissen, dass Sie das zu Beginn einer neuen Woche wirklich und an jedem Tag erfahren dürfen. Auf welchem Fundament stehen wir? Ob gläubig oder nicht gläubig? Auf dem Fundament der Güte und Barmherzigkeit Gottes. Die hält uns am Leben. Die trägt unser Leben. Und worauf bauen wir? Dass Gott noch Geduld mit uns hat. Weil er nämlich nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass sich jedermann zu ihm kehre. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen.